Malteser Momente, weil Nähe zählt. Unsere sozialen Dienste helfen jedem, der Hilfe braucht.
Seit knapp 20 Jahren begleitet das Ehepaar Sandra und Harro Westermeier schwerkranke und sterbende Menschen. Die beiden sind Hospizhelfer bei den Maltesern in Gräfelfing bei München. Ich bin Paul Hasel und darf heute zu Gast bei der Familie Westermeier sein. Wir wollen darüber sprechen, wie vor 20 Jahren alles begonnen hat, welche wertvollen Erfahrungen Sandra und Harro Westermeier im Lauf der Zeit im Hospizdienst gemacht haben. Und natürlich möchte ich auch wissen, was sie bis zum heutigen Tag motiviert, sich als Malteser Hospizhelfer zu engagieren. Frau Westermeier, Herr Westermeier, vielen Dank, dass ich heute bei Ihnen sein darf und herzlich willkommen in unserem Podcast. Frau Westermeier, 2006 haben Sie die Ausbildung zum Hospizbegleiter begonnen, zusammen mit Ihrem Mann. Wie kam es überhaupt dazu?
Mir war damals so der Unterschied Hospiz, Palliativ überhaupt kein Begriff. Dann habe ich einen Mitarbeiter in der Firma, wo ich gearbeitet habe, der hatte Krebs. Und der hat das überwunden, kam dann, hat von Palliativstation erzählt. Ja, und irgendwie kam ich dann heim und sage, denke mal dran, wenn einer von uns einen Krebs kriegt, da gibt's so Einrichtungen. Und dann kam die in der Zeitung, glaube ich, die Ursel Rinderer rüber von Malteser, sie machen eine Ausbildung und dann haben wir beide beschlossen, wir machen das.
Westermeier, war wirklich der Beschluss so einfach? Was haben Sie sich im ersten Moment gedacht, als Ihre Frau ausgerechnet das vorgeschlagen hat?
Der Beschluss war eigentlich einfach. Ich wusste, ich werde pensioniert zu diesem Zeitpunkt. Ich wusste, ich möchte was Vernünftiges machen. Ich hatte eigentlich zwei Optionen. Das eine war der Weiße Ring. Da hätte ich aber Mitglied werden müssen. Und dann war ich eigentlich sehr angetan von dem Vorschlag meiner Frau, weil ich dachte, das passt eigentlich auch zu mir. Da kann man irgendwas zurückgeben. Mir ist es immer gut gegangen. Also warum soll ich nicht was zurückgeben?
Und Frau Westermeier, die Malteser, haben Sie gelesen, bieten das an. Und jetzt ist ja auch hier der Vorteil bei Ihnen in Gräfelfing, die sind ja gerade bei Ihnen um die Ecke. Also es hat ja super gepasst.
Das war ja auch der Grund. Ich wollte nicht weit irgendwo hinfahren. Wir fallen zweimal um und sind bei der Ausbildungsstätte. Das ist einfach praktisch. Und irgendwie hat man zugesagt.
Und dann haben Sie den Kurs als Paar gemacht. Waren Sie da das einzige Paar? Gab es nochmal andere Paare oder waren das eher alles Einzelpersonen?
Wir waren damals das einzige Paar und ich war nicht der einzige Mann, glaube ich. Es war noch einer dabei, der das gemacht hat. Aber Männer waren damals wirklich, wie heute leider auch, eben in der Minderzahl. Und insofern war das also dann stimmig.
Was haben Sie da gelernt in dem Kurs? Wahrscheinlich Basiswissen.
Basiswissens kamen auch etliche Fachvorträge von SAPV-Leuten, spezialisierte ambulante Palliativversorgung. Ja, und auch selber reflektieren. Ich weiß, das Schlimmste war, wir mussten einen Abschiedsbrief schreiben. Da saßen wir teilweise da und haben geheult. Also das ging einem wirklich an die Nieren, dass man sich mit seiner eigenen Endlichkeit beschäftigen muss. Und dann halt auch die Handreichungen, die Möglichkeiten, die es gibt mit Mundpflege. Es war schon sehr umfangreich. Auch das im Rollstuhl reinsetzen, umbetten, müssen wir in der Regel nicht machen, aber ist es gut, wenn man es kann.
Ich meine, es war eine sehr intensive Ausbildung. Die hat sich ja über fast 8 Monate hingezogen mit Seminaren am Wochenende, mit, wie meine Frau gerade sagte, praktischen Übungen. Und natürlich, was sehr, sehr, sehr gut war, waren diese Fachvorträge von den entsprechenden Ärzten oder Pflegern oder so etwas mit den ganzen Handreichungen, die auch die Sandra gerade sagte. Also man hat für sich selber und natürlich für seine Stellung, wie halte ich es denn mit Sterben, mit Tod, hat man unheimlich viel mitbekommen. Und ich glaube, wir haben ein hervorragendes Rüstzeug für unsere Tätigkeit bekommen, noch dazu, weil ja während des Lehrgangs schon ein Praktikum, meistens im Altenheim oder so etwas, dazu kam.
Das heißt, wenn ich Sie recht verstehe, haben Sie sich gut vorbereitet gefühlt auf den in Anführungsstrichen Ernstfall?
So ist es zu sagen. Das hat ja am Anfang vielleicht etwas noch etwas weniger schwierig ausgeschaut. Das waren eigentlich keine Sterbebegleitung, sondern mehr ein Besuch in einem Altenheim, allerdings schon mit natürlich hinfälligen Leuten. Durchaus auch herausfordernd, wenn es demenzkranke Leute gab. gab, die hatten wir ja bisher in unserem Umfeld nicht.
Was würden Sie denn sagen, Frau Mestermeier, muss man so mitbringen als Mensch für diesen Dienst? Welche Voraussetzungen würden Sie sagen, wären da schon gut?
Generell schon mal Menschenliebe, Empathie, Hilfsbereitschaft und auch keine Scheu vor Kommunikation. Man muss offen auf die Leute zugehen, dann öffnen die sich auch. Also ich habe noch nie Probleme gehabt. Das war für mich immer ganz wichtig. Und ich hatte ganz am Anfang, die Dame war dement, das war meine größte Herausforderung, weil ich mit dem gar nicht umgehen konnte. Aber man lernt es und wir haben ein gutes Rüstzeug und wir haben jederzeit bei den Maltesern auch Leute, die uns helfen.
Ich habe gesehen, Sie sind ja auch hier in Ihrer evangelischen Kirchengemeinde engagiert und Sie doch gläubige Christen, sage ich jetzt mal. Hat das für Sie auch diese Dimension eine Rolle gespielt?
Eigentlich nicht so wichtig. Also ich helfe gerne. Ich bin schon als Schülerin gern zu, oder was heißt gern? Ich bin ins Krankenhaus gegangen, wenn einer drin lag. Da habe ich keine Scheu davor. Und das verfolge ich weiter. Ich bin auch in der Familie groß geworden mit Großmüttern und Ähnlichem. Also das, glaube ich, macht auch was aus.
Herr Westermeier, können Sie sich noch an den ersten Menschen erinnern, damals, den Sie dann wirklich als ersten, in Anführungsstrichen, Fall begleitet haben?
Das war eigentlich im Altenheim hier in Gräfelfing in Gisela, ein älterer Herr. Ich weiß gar nicht mehr genau, was für Krankheitsbild er hatte. Auf jeden Fall war das, ich sage jetzt im Nachhinein, direkt amüsant, weil ich ging da ein- bis zweimal in der Woche hin. Man ist ja gefordert und sagt, man sollte schon 2 Stunden in der Woche mindestens Zeit haben. Und wir saßen dann nachmittags und dann kam seine Frau, die eben noch außerhalb war, und dann schauten wir zusammen Sturm der Liebe an. Und das war also das Highlight. Ich hatte nicht viel zu tun. Wir schauten das an, redeten ein bisschen drüber, Kaffee. Und es war also sehr entspannt. Und das ging über einen relativ langen Zeitraum. Also ich war fit in dieser Folge und so. Es war amüsant, ja.
Das heißt, Frau Westermeier, die Menschen, die ihre Unterstützung brauchen, dieser Mann hatte jetzt auch noch eine Frau, die sind nicht unbedingt total vereinsamt.
Also ich weiß, bis jetzt eindrucksvollster Palliativfall, das war ein alter Mann mit Karzinom und die Frau, die ging an Krücken. Er sorgte sich so liebevoll, wie sie nach seinem Ableben zu Rente kommt. Und wir sind auch zusammen auf die Palliativ gefahren und sie wollte, dass ich sie duze. Und dann saß er ganz traurig da und sagt, ja, und ich jetzt? Also der war ja über 80, ich hätte nie geduzt. Aber das waren so tolle Erlebnisse.
Sie haben gesagt, Herr Westermeier, also während des Kurses haben Sie schon so Praktika gemacht und wurden Sie jetzt beim ersten Menschen, den Sie begleitet haben, dann auch nochmal begleitet? Gab es eine Nachbesprechung, wie das vonstatten ging und was Sie vielleicht irritiert hat oder was Sie gerne auch anders dann machen wollten in Zukunft?
Also es ist ja so, dass wir regelmäßig diese Praxisbegleitung haben, einmal im Monat, wo von den Koordinatoren mit uns die Fälle durchgesprochen werden. Das dient in erster Linie auch dazu, weil da sind wir ja immer ein bisschen größerer Kreis, dazu, dass man vielleicht auch aus anderen Fällen ein bisschen was mitkriegt oder auch Ratschläge geben kann für die Kolleginnen und Kollegen, wie man es vielleicht anders machen könnte oder wenn der Probleme hat. Also das ist das eine. Und dann gäbe es ja noch die Supervision, die ich etwas kritischer sehe, weil wir beide uns eigentlich haben. Es ist klar, es ist ja Schweigepflicht, also nach außen tragen wir das nicht, aber unter uns können wir uns natürlich austauschen und wir können uns eigentlich gegenseitig supervisieren. Also da ist auch von Seiten der Malteser natürlich ein Gerüst da, sie zu unterstützen, Ratschläge zu geben. Wir gehen ja meistens mit den Koordinatoren das erste Mal zu diesen Patienten. Also da ist schon eine sehr gute Grundlage da und Begleitung.
Frau Westermeier, Sie haben also als Paar begonnen. Blieb das dann wirklich auch im Laufe der Jahre weiter so, dass Sie das immer als Paar gemacht haben?
Na, jeder hat seine eigenen Betreuungen. Wir gehen zusammen in die Praxisbegleitungen und was auch immer bei Veranstaltungen. Aber jeder hat seinen eigenen Raum, und jeder ist auch anders. Also ich gehe, glaube ich, ganz anders ran als mein Mann. Und trotzdem läuft es. Aber wir haben nie, also außer einem Fall, wir haben nie zusammen eine Betreuung.
Und durch die Praxisbegleitung, war das dann so, dass weitere Kurse im Laufe der Jahre nicht nötig waren oder haben Sie nochmal einen Kurs gemacht, um Wissen aufzufrischen, weil es gibt ja vielleicht auch Neuerungen jetzt in der Palliativpraxis zum Beispiel?
Das ist selbstverständlich. Es sind außerdem natürlich viele Fortbildungsangebote, die also mit der Thematik etwas zu tun haben, die nicht verpflichtend sind, aber Es gab auch dann Seminare am Wochenende oder Treffen am Wochenende. Oder es sind einfach dann auch Fachvorträge. Wir sind zum Beispiel, gehen immer auf den Palliativtag des Benediktus-Krankenhauses in Tutzing, wo sehr interessante Fachvorträge, also man bildet sich immer wieder weiter. Und natürlich auch in der Praxisbegleitung. Dadurch, dass sie neue Fälle kriegen, anders gelagerte Fälle kriegen, andere Herangehensweise, und meine Frau sagt ja schon, wir beide gehen völlig unterschiedlich an die Fälle heran, ist also eine kontinuierliche Fortbildung und Updating eigentlich immer möglich. Ne?
Frau Westermeier, jetzt mal ganz praktisch, aus Ihrer Erfahrung heraus, wie lange dauert denn eine Begleitung? Dauert die Wochen, dauert die Monate? Das kann man ja wahrscheinlich zu Beginn gar nicht sagen.
Also ich hatte heuer leider Begleitungen, da war ich einmal da und dann war es schon vorbei, weil der Patient verstorben ist. Aber ich hatte auch in der Vergangenheit Begleitungen, das waren ja, das zieht sich manchmal. Oder gerade ganz am Anfang, wo man eigentlich diese Praktikumsbegleitungen in unserer Ausbildung, das waren demente Leute, da bin ich 1,5 Jahre hingegangen. Aber es ist gut, so wie es ist. Und es entwickelt sich dann auch so eine Vertrautheit. Und ich weiß, die eine Dame, da ging ich ganz lange hin und als die dann im Sterbeprozess war, lief das Altenheim an und ich bin hin und sie hat mich dann irgendwie erkannt und ich saß dann bei ihr, bis der Sohn kam. Und das ist einfach schön, sowas zu erleben.
Gab es auch mal Konfliktsituationen? Sie sind zwar beide in Rente, aber Sie haben Kinder, Sie haben Enkel. Wenn mal privat was war und Sie mussten dem den Vorzug geben, kam man da mal in Gewissensnot?
Nee, da haben die immer viel Verständnis und das ließ sich immer gut organisieren. Also, ne, da gab's, unsere Kinder sind weit weg, unsere Enkel auch. Also, und wenn die da waren, dann wusste jeder, dann steht es hinten an, dann ist Familie.
Westermeier, beschreiben Sie doch mal ganz allgemein. Also, jetzt kommen die Malteser und sagen, der Herr oder die Frau XY, es wäre schön, wenn Sie da tätig werden könnten. Wie geht's dann weiter? Also, wie beginnt das Ganze? Wie wird man auch so warm miteinander vielleicht?
Nachdem ich jetzt schon länger mache, nehme ich mir die Freiheit heraus und habe das auch klar den Koordinatoren gesagt. Ich möchte nur ambulante Begleitung, das heißt zu Hause machen, nicht im Altenheim, weil das eigentlich dort die Patienten doch relativ gut versorgt sind. Beginnen tut es mit dem Hinweis oder dem Anruf der Koordinatoren, die den Fall schildern und die ja eigentlich schon von sich aus eine gewisse Vorauswahl treffen und sagen, der Herr Westermeier, die Frau Westermeier könnten dazu irgendwie passen. Ein Beispiel, ich bin begeisterter Bergsteiger, wenn die Koordinatorin rauskriegt, der ist gern wandern gegangen, dann hat die gesagt, ah, da habt ihr ja Gesprächsthemen. So kommt es zustande und dann ist der Normalfall, dass die Koordinatorin beim Erstbesuch zusammen den Begleiter, dem Patienten und den Angehörigen vorstellt. Und ich möchte auch betonen, Angehörige, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Denn ich habe in meiner Begleitung schon erlebt, dass also das Schwierigste eigentlich der Umgang mit den Angehörigen waren, die von der Situation vielleicht überfordert waren, die meine Rolle als Hospizhelfer anders gesehen haben, quasi als Haushaltshilfe oder so etwas. Also da muss man schon sehr diffizil oft unterscheiden. Aber auch da, wie gesagt, ist der Kontakt mit der Koordinatorin äußerst wichtig und gut.
Das heißt, Angehörige können auch oft so reagieren, wie man es nicht erwartet. Sind Sie da auch mal auf Ablehnung sogar gestoßen?
Also, um es klar zu sagen, rausgeschmissen, glaube ich, hat mich noch niemand. Aber ich habe schon Situationen erlebt, wo ich den Angehörigen sehr klar und deutlich sagen musste, dass sie in ihrer Handlungsweise falsch liegen. Ein Beispiel. Es ging um einen Schwerkranken, der praktisch also in der Endphase war. Die Frau war recht nervös und sie hatten eine 24-Stunden-Kraft. Und die Frau hat innerhalb von 2 Wochen 3 von diesen Helfern verbraten, sage ich mal, verbraucht, weil sie völlig unterschiedliche Auffassung davon hatte, was der zu tun hatte. Dass der also praktisch einen Pflegeauftrag hat und nicht einen Helferauftrag für die Frau selber. Also da muss man auch manchmal etwas kritisch sein. Auf der anderen Seite ist es sehr oft auch gut, wenn man aus seiner Erfahrung den Angehörigen Hinweise geben kann. Gerade in der letzten Phase, wo ich manchmal sage, Sie haben jetzt Zeit, gehen Sie daran, bereiten Sie das vor, was Sie dann vielleicht in der Hektik nicht können.
Vielleicht haben wir auch noch ein positives Beispiel, Frau Westermeier, wo es dann auch gelungen ist, die Angehörigen zu trösten, sie auch gut mitzunehmen. Das gelingt doch sicher auch.
Also ich nehme dann auch manchmal die Angehörigen in den Arm. Also jetzt, das ist kein sexueller Übergriff. Aber manche stehen dann schon so da, dass man denkt, nee, und jetzt nimmst du den Arm und ist gut so. Aber oft ist es ja wirklich so, dass man mit den Angehörigen spricht. Also bei so einer Sterbephase, wo ich heute dabei war, da waren die so unbeholfen, wo ich mir gedacht habe, jetzt setz dich doch hin zu deiner Mutter und nimm ihre Hand. Das ist so, da kämpfe ich dann manchmal mit mir, dass die Leute nicht wissen, wie sie dann mit einem Sterbenden umgehen sollen. Ja.
Wie haben Sie die Menschen erlebt, die wussten, dass sie sterben werden? In welcher Gefühlsverfassung waren die? Hat da die Angst überwogen? Gab es auch Gelassenheit? Wie haben Sie das so erlebt?
Ich habe nie die Frage gekriegt, warum ich nie in meinen ganzen vielen Jahren. Und in der Regel sind die, glaube ich, abgeklärt. Da haben sich die damit abgefunden und freuen sich nur, wenn noch jemand kommt und vielleicht ein bisschen was anderes ist. Aber was mir immer ganz wichtig ist, wenn ich beim Erstbesuch bin, den Leuten, also den Patienten zu sagen, sie müssen mich nicht akzeptieren. Die Chemie muss stimmen. Und wenn es nicht stimmt, dann sollen sie zur Koordinatorin sagen, es passt nicht jemand anders. Und das finde ich ist ganz, ganz, ganz wichtig.
Merkt man eigentlich auch, gibt es Anzeichen dafür, wenn für einen Menschen dann das Leben wirklich zu Ende geht? Kann man das auch spüren?
Also ich glaube, richtig spüren tue ich es nicht. Wir verschätzen uns alle immer wieder. Also ich maß mir das schon gar nicht an. Heuer war ich bei einem Fall, das sagte schon die Koordinatorin und die Dame vom SAPV, das ist jetzt soweit, das hätte ich jetzt wieder nicht, dass es nicht mehr lang dauert. Aber sicher gibt es irgendwelche Anzeichen, aber du kriegst das, glaube ich, schon besser hin. Also ich glaube, mein Mann ist da auskunftsfähiger.
Ja, ich denke, man im Laufe der Erfahrung und mit je nach, sage ich mal, Qualität in Anführungsstrichen der Fälle, hat man natürlich schon untrügliche Anzeichen. Ob es eben die Kommunikation des Patienten ist, ob es die Atmung des Patienten ist, ob es die Verfärbung des Patienten ist, auch die Reaktion auf Angehörige und so weiter. Also es gibt schon ein paar Hinweise, wobei das nicht in Stunden und Tagen zu ermessen ist, sondern jeder Mensch ist anders, jede Ausgangsposition und Krankheitsbild ist anders. Also da gibt es schon Variationen. Aber ich traue mir dann manchmal zu, in der Endphase schon zu sagen zu den Angehörigen, ich glaube, er ist auf dem Wege oder sie ist auf dem Wege.
Wenn der Betroffene dann verstorben ist, wie ist das dann für Sie? Entsteht da auch Trauer oder ist da immer noch die Distanz da, dass Sie sagen, es war gut so, wie es jetzt lief und er konnte gehen und ich gehe nach Hause und in 4 Wochen ruft mich die Malteser dann wieder an und es beginnt von vorne? Oder wie ist das nach dem Versterben?
Also wir sind ja ein bisschen unterschiedlich. Ich habe eine andere Herangehensweise. Ich bin vielleicht der etwas, man könnte sagen, nüchterner. Ich denke, ich bin der Beobachter, der die Situation auch analysiert und schaut, was kann ich da tun, wie kann ich helfen? Denn manchmal sind die Angehörigen damit überfordert, sie sind einfach zu betroffen, zu nah. Und für mich ist es sehr wichtig, auch die Möglichkeit zu haben, gerade bei einer intensiven Begleitung vom Patienten Abschied zu nehmen. Das heißt also, wenn ich erfahre, man ist ja nicht immer dabei, ist verstorben, dass ich die Angehörigen bitte, ob ich nochmal kommen kann, wie ich mich vom Patienten verabschieden kann, auch von den Angehörigen verabschieden kann. Und es ist auch je nach Fall, je nach Familie auch sehr oft wohltuend, dass man auch in der Beerdigung dabei ist. Und zu Ihrer Frage kommt dann der nächste Fall. Ich bin einer, der braucht keine Pause. Für mich ist es wunderbar, wenn es dann gleich wieder weitergeht. Wobei mir bewusst ist, wenn ich einen Fall habe, bedeutet das für den Patienten das Gegenteil.
Wie geht's Ihnen damit, Frau Westermeier? Gerade dann, wenn Sie sich zum Beispiel, wie Sie es ja auch schon erzählt haben, mit jemandem gut verstanden haben und das auch eine gute und auch inspirierende Zeit ist, auch wenn man sich vielleicht dann noch näher kennenlernt.
Es geht mir schon nah. Aber es ist ein Unterschied, ob es Familie ist oder Betreuung. Irgendwie bin ich dann doch, das hört sich jetzt doof an, professioneller. Also ich bin traurig, aber ich bin dann eigentlich für die Angehörigen da und kann dann schon noch funktionieren. Das ist alles okay. Und wenn dann ein neuer Fall, also eine neue Betreuung kommt, dann ist es nicht so, jetzt der eine Hund ist tot, der andere kommt. Es ist wieder ein neuer Mensch. Ich freue mich dann, woanders eingesetzt zu werden. Deswegen hat man den nicht vergessen. Viele von meinen Betreuungen habe ich noch im Kopf. Das weiß ich auch noch die Namen. Also es ist schon faszinierend. Und Ich weiß, bei einer Dame, die ist dann für mich spurlos verschwunden, die war dann auf einmal im Krankenhaus, ich musste recherchieren, wo sie ist, und dann war ja wieder Schweigepflicht beim Arzt. Und dann habe ich sie angerufen und das war so ein nettes Erlebnis, weil sie zu mir sagte, ich freue mich so auf den Wurstsalat. Sie hat ihn nicht mehr gekriegt und ich habe sie auch nicht mehr gesehen. Aber um die habe ich echt getrauert und ich konnte mich nicht verabschieden, weil sie irgendwo im Krankenhaus war und mir keiner gesagt hat, wo. Und ich finde das, was mein Mann sagt, so nochmal ans Bett gehen, nochmal den Toten streicheln und mit ihm reden, finde ich eigentlich schön, wenn man das kann und darf, wenn man die Möglichkeit kriegt.
Das heißt, wenn es Ihnen doch mal näher geht als gedacht, nimmt das auch hier privat noch Raum ein und Sie sprechen darüber.
Ich erzähle es meinem Mann, das ist mein Supervisor. Aber dann ist auch wieder gut. Ich bin ein Mensch, wenn ich drüber reden kann, dann verarbeite ich das und dann geht's weiter. Gell? So ist es bei uns.
Gab es in den vergangenen 20 Jahren vielleicht eine Begleitungssituation, an die Sie sich bis heute gerne erinnern, weil Ihnen da in besonderer Weise bewusst wurde, dass das, was zu dem Sie sich ja auch in gewisser Weise verpflichtet haben, dass es wirklich Sinn macht?
Ja, das war eben, glaube ich, meine erste wirkliche Betreuung von diesem alten Herrn mit dieser sehr sympathischen Dame. Und wir hatten auch noch lange Kontakt danach. Und sie hat mir dann einen Brief geschrieben. Sie hat mir immer zu meinem Geburtstag geschrieben und schrieb dann, du bist der Engel, du warst am richtigen Tag, am richtigen Ort. Und ich habe den bis heute aufgehoben. Und wenn ich das lese, wäre ich ganz rührselig. Nein, das war, und das Schöne war, ich habe mitgekriegt, wann sie im Altersheim war und ich konnte sie am Schluss noch besuchen. Ich war leider nicht beim Tod dabei, weil das Altenheim mich nicht angerufen hat, obwohl ich gesagt habe, würde ich gerne. Und es wäre ganz nah gewesen. Das war irgendwie schön, weil ich immer gedacht habe, wenn es bei der mal so weit ist, die würde ich gerne auch betreuen. Und dann bin ich am Schluss noch so reingeflutscht und das fand ich ganz toll.
Das ist ein ähnliches Erlebnis bei Ihnen, Herr Westermeier?
Ich habe ein Schlüsselerlebnis, das erzähle ich immer gern und das werde ich nie vergessen. Es ging um einen sehr vornehmen, älteren Herrn, er war französisch sprechender Diplomat gewesen von irgendeiner afrikanischen Insel da unten. Und ich kam in die Begleitung und er wurde fantastisch betreut, weil er keine Angehörigen am Ort hatte, durch die Nachbarn im Hause. Wir haben uns da immer abgewechselt und ich konnte mit ihm Französisch sprechen, solange er noch sprechen konnte. Und wie es dann hinüberging, ich wurde immer auf dem Laufenden gehalten, dann werde ich die Art und Weise der Trauerfeier nicht vergessen. Und zwar wollte er anonym begraben werden, weil er ja hier keine Wurzeln hatte. Und das haben also die Angehörigen organisiert. Und dann fuhren wir mit einem Bus zusammen, also nicht mit dem Toten, aber mit der Trauergesellschaft, mit diesen Angehörigen, nach Bad Aibling, wo er auf einer Friedwiese im Angesicht des Wendelsteins begraben werden sollte. Und auf der Fahrt haben wir geplaudert, gesungen, uns ausgetauscht. Und dann im Angesicht dieser Bergwelt bei schönstem Wetter haben wir dann die Urne dort niedergelegt und Andacht gehalten. Und das war so emotional, so schön und so bewegend. Und da konnte man nur sagen, er ruht in Frieden.
Haben Sie beide eigentlich einen Überblick darüber, wie oft Sie in den letzten 20 Jahren im Einsatz waren oder haben Sie da die Übersicht schon verloren?
Also ich bin bei zwischen 50 und 60 Betreuungen.
Ich auch. Ich schreibe mir das auf, weil es mich einfach interessiert. Ich weiß, es gibt einen Datenschutz, aber das liegt bei mir im Schreibtisch. Also nein, das ist mir schon irgendwie wichtig. Und weil ich auch eigentlich die Namen gar nicht so vergessen will, da gehe ich dann mal drüber und dann habe ich auch den Menschen wieder vor mir, zumindest bei den meisten.
Wobei es sich ja verändert hat. Also wir stellen auch im Koordinatorenkreis oder im Helferkreis fest, die Betreuungen setzen später ein. Das heißt also, die Menschen sind manchmal schon in einem sehr fortgeschrittenen Stadium ihrer Krankheit und die Betreuungen dauern nicht mehr so lang. Meine längste Besuchsbetreuung, möchte ich sagen, war 4 Jahre in einem Menschen im Altenheim. Das ist heute eigentlich nie mehr der Fall. Wir werden sehr spät gerufen, weil ich glaube einfach, durch die Möglichkeiten der Betreuung zu Hause, durch Angehörige, durch Fachpersonal, wird vielleicht diese Hospizbegleitung immer später abgerufen.
Aber weil wir auch ambulant zu Hause sind. Wir gehen nicht mehr in Altersheim. Ich finde das Ambulante schöner. Das ist intimer, angenehmer. Da komme ich besser an den Menschen ran. Da stört mich nicht eine Organisation, dass die Pflegerin reinkommt, jetzt muss ich Betten machen und jetzt gibt's Kaffee. Da bin ich da und da bin ich auch nur für den Patienten da. Das ist gut.
Ich gehe mal davon aus, dass Sie beide durch Ihre langjährige Erfahrung dann mittlerweile auch zu Ratgebern geworden sind im Team für diejenigen, die noch recht neu dabei sind. Sind Sie da so die mit der größten Routine und die ja dann auch Rat geben oder werden Sie da vielleicht auch sogar gefragt?
Naja, also sagen wir so, bei den Praxisbegleitungen wird natürlich schon diskutiert. Aber ich muss halt feststellen, und das geht vielleicht manchen Erfahrenen so, vielleicht waren wir vor 20 Jahren genauso. Das Engagement und das Wollen, unbedingt etwas Gutes zu tun und alles richtig zu machen und wirklich bis ins letzte Detail einzugehen, das ist halt den Neuen. Das schaue ich mir an und denke mir, vielleicht war ich auch so. Denke mir manchmal, nimm ein bisschen Abstand, vielleicht geht's dann besser. Aber unser Urteil wird schon abgefragt, doch.
Frau Westermeier, vor ungefähr 20 Jahren, als Sie diesen Dienst begonnen hatten, hatten Sie da eine andere Sicht auf Sterben und Tod? Hat sich das verändert durch diesen Dienst?
Er hat irgendwie seinen Schrecken genommen, weil ich jetzt schon so oft erlebt habe, wie friedlich die Leute, gerade wenn das SAPV-Team im Spiel ist, dann geht es sehr friedlich und schmerzfrei. Und das finde ich, das predige ich auch allen Bekannten. Ich weiß, wir kommen immer auf Tod und Sterben zu sprechen, weil ich mir denke, nein, es muss keiner in die Schweiz und keiner Dignitas oder sonst was. Nein, man kann einen ganz friedlichen Weg nehmen und das ist eigentlich gut so. Und darum hat sich das nicht groß geändert. Nein, der Tod gehört einfach dazu, schon früher.
Ist das bei Ihnen?
Ich denke einfach, dass dadurch, dass wir ja fachliche Unterstützung, meine Frau hat das Schlüsselwort SAPV gebraucht, das heißt, dass wir auch in schwierigen Situationen vor Ort, und ich kann mich an den einen oder anderen Fall erinnern, wo wir einfach telefonisch uns Hilfe geholt haben und dann einer von diesem Team gekommen ist und uns mit assistiert hat. Also insofern ist das vielleicht ein bisschen leichter geworden. Mir hat es die Tätigkeit geholfen, im Angehörigenkreis mit dieser Situation besser umzugehen. Denn ich erinnere mich noch gut, eine Motivation, diese Sache zu machen, war, konnte früher nicht zu Kranken gehen. Ich sage heute noch, mein Vater war Schwerstpflegefall. Ich habe mich nicht getraut, dahin zu gehen. Das ist heute völlig anders.
Tauschen Sie beide sich eigentlich untereinander aus, was der jeweils andere tun sollte, wenn es zu Ende geht? Wissen Sie da gegenseitig, was sich der andere wünscht?
Ja, also wir haben schon seit zig Jahren unsere Listen. Auch unsere Kinder wissen Bescheid. Wir reden auch viel drüber. Wir sind jetzt schon in dem Stadion oder Alter, wo unsere Tochter fragt, hallo, wisst ihr mal und wie wollt ihr? Nee, also wir wissen es schon, vielleicht nicht im letzten Detail. Ja, kann sich ja dann wieder ändern. Also, ich weiß nicht. Aber wir haben auch eine Patientenverfügung, eine Vollmacht. Das ist eigentlich alles klar und es ist kein Tabuthema bei uns.
Würden Sie sich dann auch selbst unter Umständen ambulante Unterstützung wünschen?
Das kommt auf den Fall drauf an. Eigentlich, sage ich mal, bin ich da so ein bisschen zurückhaltend. Auf der anderen Seite habe ich für mich noch eigentlich gar nicht so klar beschlossen, ich denn hier zu Hause oder es kommt auf die Umstände drauf an. Das ist so ein bisschen manchmal so ein, nicht ein Streitthema, aber durchaus ein unterschiedlicher. Aber ich will das noch ergänzen, was meine Frau sagte. Unsere Angehörigen, also unsere Kinder, haben eigentlich alles an der Hand, um damit im Ernstfall umzugehen. Das habe ich von meiner Mutter gelernt. Die hatte schon eine Liste mit allen Verträgen und sonst wie. Das war eine wahnsinnige Erleichterung. Und wir haben ja diese Patientenverfügung und Vollmacht, wo ich zwar niedergelegt habe, wie ich es gerne haben möchte, aber trotzdem meinen Kindern einen gewissen Freiraum gebe. Zum Beispiel anonyme Bestattung. Wenn sie das nicht wollen, dann sollen sie es so machen, wie sie es wollen.
Frau Westermeier, ich erlebe Sie beide als topfit. Das bedeutet, denke ich, dass Sie jetzt erstmal nicht planen, den Dienst aufzuhören, sondern das geht jetzt weiter. Haben Sie zum Beispiel jetzt zurzeit einen aktuellen Fall?
Ich hätte einen, aber die Patientin überlegt noch, ob sie mich ertragen will. Nein, das ist jetzt böse ausgesucht. Da weiß ich nicht, ob die jemand möchte. Und ich habe ihr auch freigestellt, sie soll sagen, wenn sie will, dann komme ich jederzeit. Aber es ist ihr. Das muss sie wissen. Der Ball liegt bei ihr. Aber ansonsten mache ich das, solange die mich einsetzen und solange ich keine Zumutung für die Patienten bin. Weil da muss man aufpassen.
Sie sind auch noch zurzeit in Wartestellung?
Nein, ich habe seit etwa 5 Monaten einen Fall, einen älteren Herrn. der ein sehr schwieriges Krankheitsbild hat. Das heißt, er ist eigentlich voll da, emotional, körperlich sehr eingeschränkt, halb blind und im Rollstuhl sitzend. Aber mit dem führe ich jede Woche 2 Stunden Diskussionen über, was weiß ich denn, also fast schon philosophische Themen. Und seine Frau sagte mir gestern erst wieder, er genießt es so, sich mit ihnen zu unterhalten. Das kann völlig schnell kippen. Wenn irgendeine Infektion kommt, dann ist bei ihm wahrscheinlich das Ende nahe.
Frage an Sie beide zum Schluss, wenn Sie ein vorläufiges Fazit dieser 20 Jahre ziehen müssten. Wieso würden Sie sagen, dass es sinnvoll ist, sich als Hospizhelfer bei den Maltesern zu engagieren? Also wir haben jetzt gehört, bereut haben Sie es nicht.
Es ist einfach befriedigend. Und als ich angefangen habe, da war so eine nette alte Dame, eine sehr gläubige, die sagte, du kriegst so viel zurück. Und dann dachte ich mir, naja, also man kann es auch übertreiben, aber es stimmt. Und wenn es manchmal nur noch ein Blick ist oder dass einen jemand erkennt, wenn es ans Sterben geht und man die erkennt einen, wer ich bin, weil ich jetzt schon ganz lange bei ihr war. Das ist einfach schön und das kann ich woanders nicht. Und ich bin jetzt jemand, Erste Hilfe, Blut und so, das ist jetzt nicht unbedingt meine Stärke, aber Hospizhelfer, den kann ich machen. Das geht gut.
Wie würde Ihr Fazit nach 20 Jahren lauten, Herr Westermeier?
Ich finde es gut, dass man mithelfen kann, dieses Tabuthema Sterben, Tod etwas ans Licht zu bringen. Und ich kann nur das unterstützen, was meine Frau sagte. Es ist bereichernd für einen, es ist bildend für einen, es hilft einem selber, in diesen Themen sicherer zu werden, eigene Standpunkte zu haben und die auch zu vertreten und weiterzugeben. Und das lohnt sich immer in einer Zeit, die heute ja nicht immer von Menschlichkeit geprägt ist.
Dann wünsche ich Ihnen noch weitere gute Jahre im Hospizdienst bei den Maltesern, im ambulanten Erwachsenen-Hospizdienst und bedanke mich, dass ich heute bei Ihnen sein durfte hier in Gräfelfing und Sie uns so ausführlich berichtet haben aus den letzten 20 Jahren im Hospizdienst. Herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Gerne.
Und das war's für dieses Mal. Am Mikrofon verabschiedet sich Paul Hasel.
Das waren die Malteser Momente, der Podcast der katholischen Hilfsorganisation der Malteser in Zusammenarbeit mit dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund und dem Münchner Kirchenradio.